Ist es nicht schön, dass Ostern ist und ich meinen bunten Schal wieder tragen kann? Ihr wisst aus dem einen oder anderen Mal, dass ich euch das gesagt habe, dass ich vor einem Jahr einen Schlaganfall erlitten habe. Ich bin nach eigener Einschätzung wieder gut hergestellt. Nur mein Gedächtnis, besonders mein Namensgedächtnis, ist nicht mehr das alte. Aber das hat auch Vorteile. Erstens, man trifft jeden Tag neue Freunde, die erstaunlich freundlich zu einem sind. Zweitens, man hört niemals "kenne ich schon" Witze. Witze sind immer wie neu. Aber das Beste ist zu Ostern. Ich kann meine Ostereier mir selber verstecken. Und aufgrund dieser Vergesslichkeit habe ich meine Aufzeichnungen von der Bibelarbeit auf der Silvesterfreizeit in Cuxhaven zur Vorbereitung sehr genossen, als ich sie jetzt nochmal gelesen habe. Und Teile davon werde ich euch jetzt in dieser Predigt anbieten. Bärbel und ihre Hamburger Freundin werden möglicherweise besser erinnern, worum es ging, und es hoffentlich doch als gewinnbringendes Erinnern erleben. Zumal die Geschichte, um die es geht, den meisten von euch wohl schon bekannt ist. Es geht um Josef. Den Josef, der nach Ägypten verkauft und verschleppt wurde. Aber ich fand neuen Zugang auf eine sehr prägnante Art. Und weil ja heute Ostern ist, werden wir weit, weit, weit über das alttestamentliche Geschehen hinausgehen. Ich nehme auf die Lebensgeschichte von Josef nicht anhand eines Textabschnittes Bezug, sondern ich möchte uns das Leben anhand von Josefs Kleidung in drei Etappen vor Augen malen. Und nun geht's los. Josef hatte 11 Brüder. Einige von der ersten Frau seines Vaters, weitere von 2 Sklavinnen, und Josef ist der Lieblingssohn von der zweiten Frau seines Vaters. Er ist der Lieblingssohn noch vor Benjamin, seinem jüngeren Bruder. Sie beide sind eben Söhne einer späteren zweiten Frau seines Vaters Jakob. Möglicherweise hat Josefs Vater die zweite Frau geheiratet, weil die Liebe zur ersten erkaltet war oder weil sie keine Kinder mehr bekommen konnte. Wahrscheinlich lag in der Bevorzugung der beiden jüngsten Söhne auch eine Demütigung der 10 Älteren. Sichtbar wird diese Bevorzugung in der schicken, bunten Kleidung von Josef, während seine älteren Brüder eher an Arbeitskleidung gewöhnt sind. Dieser Fuzzi, so werden sie vielleicht gedacht haben, wird nun auch noch von seinem Vater in die Landwirtschaft geschickt, um seine Brüder zu beaufsichtigen. Und dann kommt dieser Gockel in seinem bunten Kleid, dieser Gockel Josef zu seinen Brüdern, erzählt seinen Brüdern von einem Traum, der ganz klar sagt: Jungs, ich bin nicht nur der am meisten geliebte Sohn, ich habe auch noch geträumt, dass ich euer Boss werde und ihr euch vor mir verneigen werdet. Ja, ihr erinnert vielleicht diese Geschichte von den Ähren, die sich verbeugen. Da war, wie man so in der Landwirtschaft sagt hier, da war der Bock fett. Seine Brüder beschließen, ihn umzubringen. Nur der Älteste kann ihren Zorn dämpfen und schlägt vor, ihn in einen trockenen Brunnen zu werfen. Vermutlich will er ihn später befreien und hofft, dass dieses dem Josef ein Denkzettel ist. Man könnte also sagen, der Brunnen scheint ein erster Tiefpunkt im wahrsten Sinne des Wortes für Josef zu werden. Aber da kommt eine Karawane des Wegs. Und die anderen Brüder, beschließen, den arroganten Josef nach Ägypten zu verkaufen, anstatt ihn umzubringen, aber als Sklave. So geschieht es, und die erste Durchkleidung symbolisierte Etappe ist zu Ende. Das schöne Kleid des Josef wird zerrissen und in das Blut eines Bockes, eines Ziegenbockes getaucht. Ist das vielleicht schon ein erster Bezug zum späteren Tod Jesu? Sein Blut für meine Sünden? Sein Blut für meine Schuld? Das Blut des Bockes für die Sünde der Überheblichkeit des Josef? Und Blut des Bockes als Sühne der Mordgedanken der Brüder? Das erste Kleid ist kaputt. Eleganz und schöner Schein, zerrissen und voller Blut. Josef trägt nun Sklavenkleider. Schlicht, aber hinnehmbar sauber. Als Diener im Haus des Potiphar. Er bleibt ein gut aussehender junger Mann und Potiphars Frau macht sich an ihn heran. Er verweigert sich. Als sie aufdringlich wird und ihm buchstäblich an die Wäsche will, haut er ab. Er hätte es vermutlich sehr gut bei ihr haben können. Potiphar hatte vermutlich sowieso viele Frauen oder Gespielinnen. Aber Josef verweigert sich ihr und als sie ihn bedrängt, läuft er weg. Dabei bleibt sein Sklavengewand in den Händen von Potiphars Frau. Sie verleumdet natürlich Josef und der erlebt den nächsten kleidungsmäßigen Abstieg. Abstieg auf Gefängniskleidung. Sicher nicht heil, wahrscheinlich nicht sauber. Vor allem aber Ausdruck totaler Unfreiheit, Abhängigkeit. Niemand würde nach ihm fragen, wenn er im Gefängnis umkäme. Vermutlich ging es in ägyptischen Gefängnissen anders zu als im Strafvollzug des heutigen Deutschlands. Es beginnt so der nach menschlichen Maßstäben dritte Teil seines Abstiegs, der in seiner Kleidung auch sichtbar wird. Nun kann er aber im Gefängnis mit seiner Gabe der Traumdeutung sehr beeindrucken. Und nach längerer Zeit im Gefängnis kommt diese Gabe dem Pharao zu Ohren. Er wird gerufen, viele erinnern diese Geschichte, er wird gerufen, sagt eine Missernte nach den nächsten 7 guten Erntejahren voraus. Und seine Gabe, Träume zu deuten und die Tatsache, dass ihn der Pharao einsetzt, die Bevorratung für die kommende Krise zu organisieren, macht ihn zum mächtigsten Mann in einem der mächtigsten und reichsten Länder in Ägypten, zum mächtigsten Mann nach dem Pharao. Hier wird ganz nebenbei deutlich, eine Begabung, die Gott uns schenkt, wie hier das Traumdeuten, führt nicht immer und nicht automatisch zum Guten. Gegenüber seinen Brüdern war Josef arrogant und das führte zu Unfrieden. In Ägypten hatte Josef seine Lektion gelernt. Keine Basis mehr für Arroganz, ganz klar auch durch sein Umfeld. So wird seine Gabe der Traumdeutung in Demut zum Segen für Tausende. Und eine weitere Folge ist, jetzt erst nach dieser Zeit im Gefängnis, in Gefängniskleidung, jetzt erst kommt die Superkleidung. Vermutlich auch extreme Schminke, wie das damals in Ägypten noch heute an diesen Sarkophagmasken zu sehen ist. Aufwendigste Kopfbedeckung. Er ist so aufwendig und oberedel herausgeputzt, dass ihn seine Brüder, als sie nach Ägypten kommen, nicht erkennen. Denn zu Hause herrscht Hungernot. Sie versuchen in Ägypten aus diesen Vorräten des Josef und des ägyptischen Volkes Vorräte zu kaufen. Wohl auch erkennen sie ihn nicht, weil sie nun echt nicht damit rechnen konnten, dass der als Sklave verkaufte Josef da als Statthalter des Pharao vor ihnen oder vermutlich besser gesagt über ihnen sitzt. Und auch das erinnert uns vielleicht schon ein Stück an Jesus, indem er am See, an dem Feuer für die Fische nach der Auferstehung nicht erkannt wurde im ersten Moment. Die Geschichte geht noch weiter. Aber ich habe euch jetzt den Teil dieser Josef-Geschichte erzählen wollen, in dem es um dessen Kleider ging. Wir sehen, Leute machen Kleider, Kleider machen Leute. Aber was hat das nun mit Ostern zu tun? Was aber vor allem hat es mit dir zu tun? Zunächst, wie ist es dir bisher ergangen? Welche Kleidung ist charakteristisch für dein bisheriges Leben? Kannst du dankbar sein für das, was dein bisheriges Leben ausgemacht hat? Ging es immer oder meistens bergauf? Oder ging es sogar fast immer nur bergab? Hast du vor allem geschuftet, Sklavenkleidung getragen? Oder hast du vor allem Glück gehabt im Leben, im wohlhabenden Elternhaus aufgewachsen, schicke Kleidung wie Josefs buntes Gewand, also heute vielleicht gutes Zuhause, nette Eltern, gutes Taschengeld, Nachhilfe, falls nötig, gute Ausbildung. Ihr wisst, was ich meine. Schon, dass wir hier in Deutschland leben dürfen, ist unverdientes Glück. Besser Gottes Segen. Wofür kannst du anderen Menschen und Gott dankbar sein bezüglich deines Lebensweges? Aber der eigentliche Grund, warum ich heute am Ostertag über Kleidung predige, ist das nächste Gewand, auf das ich euch hinweisen will. Euer nächstes Gewand, wenn ihr es anziehen wollt, ist Jesus. Paulus gebraucht im Römerbrief folgendes Bild, Kapitel 13, Verse 13 und 14. Lasst uns ein einwandfreies Leben führen, mit dem wir im Licht des Tages bestehen können. Jetzt kommt eine Aufzählung von Dingen, die man lassen soll. Und dann heißt es weiter, legt alles ab und, jetzt kommt es, zieht ein neues Gewand an. Jesus Christus, den Herrn. Ich erinnere, wie Eddie einmal sagte, wenn du Jesus quasi wie ein neues Gewand trägst und dann vom Himmel auf dich geschaut wird, dann wird man aus der himmlischen Perspektive nicht primär dich sehen, sondern Jesus, der für dich gestorben ist und auferstanden ist. Und das ist ein gewaltiger Unterschied zu mancher fernöstlicher Religion. Wir werden nicht eins mit dem Weltgeist und unser Ich aufgeben und uns in diesem Weltgeist auflösen und keine individuelle Bedeutung mehr haben, sondern wir bleiben wir. Du bleibst du und ich bleibe ich. Wir werden nicht in so einer Weltgeistsuppe verrührt, sondern wir werden durch Jesus zum Vater kommen. Nicht wir tun es, nicht wir müssen es machen, Jesus tut es. Unser Bemühen um gottgemäßes Leben ist nicht Bedingung zur Gnade, ist nicht Bedingung zur Rettung. Unser eigenes Bemühen ist nicht die Basis für unsere Auferstehung. Gott sei Dank. Sondern wenn wir unser Leben ändern im Angesicht von Gottes Geboten und Jesu Gnade, dann ist es Dankbarkeit. Dann ist es nicht der Versuch, uns den Himmel zu verdienen, sondern ist es Dankbarkeit, dass Jesus schon alles getan hat. Was für ein wunderbares, sanftes Gewand ist dieses Bild von der weißen Kleidung, ist dieses Bild, dass wir Jesus anziehen können, dass uns Jesus ummantelt, schützt, wärmt. Was für ein wunderbares Bild, dass wir das nicht übergestülpt bekommen, dass es keine Zwangsjacke ist. In diesem Gewand, in diesem Jesus sind wir eingeladen, zum Vater zu kommen. Jesus, der deine Sünden mit ans Kreuz genommen hat, deine Schuld abgewaschen hat, der gestorben ist, obwohl er Gott war und der jetzt wieder Gott ist, Jesus, der Auferstandene, zieh ihn an. Zieh ihn an. Wie ein weißes, reines, unbeflecktes Kleidungsstück. Ein langer, weißer Mantel, vielleicht der dich ganz einhüllt, und wenn der Vater im Himmel auf dich schaut, wird er Jesus sehen und dich als sein Kind. Das sagt uns Gott auch im Römerbrief, im 8. Kapitel ab Vers 10. Da ist es ein etwas anderes Bild, nämlich Jesus in uns. Da heißt es, ist aber Christus in euch, so ist der Leib zwar tot der Sünde wegen, der Geist aber Leben der Gerechtigkeit wegen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. So sind wir nun Brüder und Schwestern, so sind wir nun Brüder nicht dem Fleisch Schuldner, um nach dem Fleisch zu leben, denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne, und ich füge wieder an, Töchter Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, weder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen. Indem wir rufen, aber Vater, der Geist selbst bezeugt, zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Josef trug das königlichste, edelste Gewand am Ende seines Laufes. Und so wird es auch bei uns sein, wenn wir Jesus wie ein Kleid überstreifen. Er wird unsere Schuld bezeugen. Nicht dieses Kleid, er selbst, Jesus Christus, er wird unsere Schuld völlig überdecken und bedeutungslos machen, wenn wir Jesus wie ein Gewand anziehen. Ich lese noch einmal Römer 13, Vers 14. Zieht ein neues Gewand an. Jesus Christus, den Herrn, zieht ein neues Gewand an. Jesus Christus, den Herrn. Das wurde möglich durch seinen, durch Jesu Opfertod am Kreuz und vor allem aber durch seine Auferstehung, die wir heute feiern. Frohe und gesegnete Ostern wünsche ich euch. Amen.